Ein Sprung an die Marktspitze bei der Markenpräferenz vorbei an Mitbewerbern wie Snickers und Lion. Dazu eine Vervielfachung zentraler Imagewerte und ein Sales-Uplift im zweistelligen Prozentbereich. Die von Hosta, Aisha JVB und M&C Saatchi entwickelte Relaunch-Strategie für den Riegel Mr. Tom liefert ihren Machern ebenso wie der Zielgruppe in jeder Hinsicht Genuss, Nuss, Nuss. Zu Gast im Out-of-Home-Podcast ist Felix Gößling, Brand Manager von Mr. Tom. Hallo Felix.
Grüß dich, schön bei dir zu sein.
Felix, sag mal, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Mr. Tom hat Snickers überholt, will ja was heißen, aber Hand aufs Herz. Habt ihr den Sprung an die Spitze erwartet?
Erwartet nicht, gehofft natürlich und ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis für uns. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist eine Momentaufnahme. So fair sind wir dann zu uns selbst, aber als Mittelstandsunternehmen mal vor der großen Konzernkonkurrenz zu stehen, ist auf jeden Fall für den Moment sehr super.
Und Bescheidenheit steht einem ja auch gut, ehrlich gesagt.
Eben.
Wenn du die Marke Mr. Tom als Person beschreiben müsstest, wie sähe der Charakter aus?
Ich denke da an ja ein echtes Original, unkonventionelle Art, jemand, der auch gerne mal über die Stränge schlägt, für gute Laune sorgt, aber wahrscheinlich dann auch öfters mal ja außerhalb der Komfortzone von sich und von anderen ist und eben mutig und direkt ist. Und ist eine interessante Frage, weil wir uns das auch hin und wieder mal fragen, wer könnte eigentlich Mr. Tom sein? Und so das Thema Markengesicht finden für die Marke ist ein Thema, ja, wo wir mal noch eine Antwort drauf finden müssten und mal schauen, was uns da zukünftig für einfällt.
Knackst du den, knackst du alles? Ist ein cooler Claim, ehrlich gesagt. Wie viel Mr. Tom steckt denn dir in dir?
Ich finde auch, dass der Claim ganz gut ist, muss ich selber sagen. Ich finde gerade das, was ich vorhin gesagt habe mit den Eigenschaften von Mr. Tom, da ist einiges dabei, wo ich sagen würde, das passt auch zu mir. Wobei ich auch immer glaube, man muss da echt vorsichtig sein als Brandmanager, ja, dass man nicht zu viel von seiner eigenen Identität auf die Marke überträgt oder andersrum, weil man ja eine Marke irgendwie auch immer allgemein denken muss und nicht nur von sich aus. Aber was ich auf jeden Fall spannend finde und was mir da ganz gut steht, ist so dieser Challenger mit viel Herz und Historie zu sein. Und das finde ich persönlich spannend und begeistert mich auch jetzt nach 2 Jahren immer noch an meinem Job.
Die Kampagne ist in Zusammenarbeit mit Weischer JVB und M&C Saatchi entstanden. Wie waren denn die Rollen verteilt? Wer hat jetzt welchen Knack eingebracht?
Ja, M&C Saatchi war eben als Kreativagentur federführend, hat den kreativen Part übernommen und tatsächlich schon in 2023 die Kampagne und auch die Motive entwickelt. Und die wurden dann auch schon mal im Rahmen von einem Digital Flight ausgespielt. Und wir hatten uns dann für 2025 vorgenommen, eben eine große Out-of-Form-Kampagne zu starten und da auch den Marken-Relaunch und unsere neue Sorte Salted Caramel aufzugreifen. Und dafür haben wir dann mit Weischer in der Mediaplanung zusammengearbeitet. Und das muss man auch sagen, dann in der Gesamtabwicklung, aber auch eng mit den einzelnen Vermarktern zusammengearbeitet, gerade wenn es um Sonderflächen ging.
Klar, am Ende ist ja Außenwerbung etwas, was intellektuell und organisatorisch schon eine ganz schöne Herausforderung sein kann, wenn man es so macht, wie ihr das gemacht habt. Denn ich finde, ihr Out-of-Home wirkt bei euch total frisch und jung. Und warum habt ihr Out-of-Home so zentral in eurer Strategie eingesetzt? Es war eine dreiphasige Kampagne, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ganz genau. Und ja, ganz, ganz einfach gesagt, wir glauben einfach an die Wirkung von Out-of-Home und ja, die verschiedenen Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich haben, haben uns halt eben auch geholfen, diese drei verschiedenen Flights, die ganz, ja, unterschiedliche Zielstellungen hatten, dann auch zu bespielen. Und wir sagen andererseits auch, wir wollten eben da sein, wo die Zielgruppe ist. Und wir sagen, das ist nicht nur auf dem Smartphone, sondern das ist halt eben auch im echten Leben, sprich an Bahnhöfen, in Innenstädten, im Büro, in Supermärkten, eigentlich an allen Orten da, wo halt eben dieser Alltagscringe stattfinden kann, den wir ja in der Kampagne auch aufgreifen.
Du sagst es gerade, ihr habt eine junge Zielgruppe, also Gen Y und Gen Z im Prinzip. Die Botschaften sind ganz schön frech, ehrlich gesagt. Eine heißt gesünder als deine letzte Beziehung. Ist mal zumindest bei mir hängen geblieben. Der Mut zur Ironie, kam das von euch? Kam das von Saatchi? Kam das in dieser Kombination, dieser Melange des Zusammenarbeitens?
Ja, das kam in der Zusammenarbeit zustande und ja, wir haben halt einfach früh gesagt, wir glauben, dass zu viel Ernsthaftigkeit niemandem gut steht, auch uns nicht. Und wir glauben auch, dass gerade so die junge Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, halt es im Alltag nicht unbedingt immer leicht hat und so eine Portion Ironie irgendwo immer auch Stressbewältigung ist. Und irgendwie im übertragenen Sinne gilt das ja auch für unsere Marke, weil es ist, denke ich, kein Geheimnis. Das ist ein sehr kompetitiver Markt, in dem wir unterwegs sind, mit vielen Wettbewerbern. Und da einfach den Ansatz zu wählen, dass wir zwar unsere positiven Eigenschaften kommunizieren, aber halt uns nicht zu ernst nehmen, ist, glaube ich, genau richtig. Und gleichzeitig ist es aber immer auch ein schmaler Grat eben zwischen einerseits Ironie, aber dann nicht zu weit zu gehen und dann sarkastisch zu sein und seine eigene Marke irgendwie herabzuwürdigen. Das genau wollten wir dann vermeiden.
Klar, und am Ende des Tages, ihr seid ja auch eine Traditionsmarke, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde es ja total spannend, eine Marke, die man neu, anders, mal anders erfrischend positioniert, die aus einer langen Tradition kommt. Ich finde es ganz schön schwer zu sagen, ich schaffe es, und das habt ihr geschafft, authentisch rüberzukommen, jung zu sein und trotzdem nicht so, dass man sagt, ja, die biedern sich so an. Ist es ein schmaler Grat aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss dann auch akzeptieren, dass nicht jedes Motiv unbedingt immer jedem Empfänger gefällt. Wir hatten für uns als Zielgruppe die 18- bis 35-Jährigen definiert, was immer noch ganz, ganz verschiedene Lebensabschnitte umfasst. Und genau deshalb haben wir dann auch auf einen breiten Mix halt an verschiedenen Motiven gesetzt, der eben auch ganz verschiedene Lebenswelten abdeckt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, glaube ich, gerade bei der Kreation, dass wenn man eine junge Zielgruppe verstehen und erreichen möchte, am besten auch mit jungen Kreativen zusammenarbeitet, die halt genau in dieser Zielgruppe auch sind.
Das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe ist natürlich auch stark von Social Media geprägt. Wie ist denn das, wenn man so eine Kampagne A entwickelt, aber B, wenn man sie dann fährt, wenn die auf der Straße ist, und dann gibt es natürlich viel Feedback aus Social Media. Hat das eine große Rolle gespielt? Spielt es immer noch eine große Rolle bei euch?
Ja, also generell Social Listening, wie man es dann beschreiben kann, hilft uns eigentlich permanent zu verstehen, was sich unsere Fans wünschen, was allgemein die Verbraucher auch von unserer Marke erwarten. Und das galt natürlich dann auch während der Kampagnenlaufzeit, auch während der Roadshow-Kampagne, die wir ja gemacht haben diesen Sommer. Ganz allgemein haben wir aber vor allen Dingen auch auf Marktforschungsergebnisse gesetzt. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren eben genau gefragt, die Verwender unserer Marke, was sind eigentlich für euch die Barrieren, die Vorurteile, und haben die dann halt ganz konkret für die Kampagnenentwicklung aufgegriffen und daraus Headlines gemacht. Heißt also, wir wissen, dass viele Leute unseren Riegel möglicherweise auch zu hart finden. So, und das können und wollen wir auch gar nicht verändern, aber wir können es ja humorvoll dann irgendwie in eine Relation setzen dazu, dass halt auch das Leben nun mal hart ist.
Finde ich ja total spannend, also auch von der Analogie her. Und sag mal, wenn ich jetzt schon mal einen Brandmanager vom Mikro habe, jetzt habt ihr, du hast es vorhin gesagt, da gibt es etablierte Giganten aus einer großen Industrie und ihr als Mittelstand seid natürlich anders aufgestellt. Auch in den letzten Jahren wart ihr ja teilweise ganz schön leise. Was macht ihr jetzt anders und was funktioniert gerade jetzt so gut, wie man es eben wahrnimmt?
Also ich glaube, wir machen, was die Produkte angeht, gar nicht mal so viel anders, ne? Also wir haben natürlich den Vorteil, dass es Mr. Tom jetzt seit genau 70 Jahren gibt. Das heißt, wir haben unheimlich viel Brand Heritage und wir haben ein Produkt, was eigentlich sehr zeitlos daherkommt. Ne, dazu gehört zum Beispiel, dass unser Riegel immer schon vegan war, dass immer schon viel Nuss drin war, sprich viel Protein, und ja, alle möglichen anderen Vorteile, die damit kommen. Und vielmehr galt es jetzt halt wieder, das auch wieder in die Erinnerung zu rufen. Also wir mussten gar nicht mal so viel ändern an der Marke oder an dem Produkt. Aber es galt halt wirklich, das mal wieder zu kommunizieren, dass es auch von den Verbrauchern wiedererkannt wird.
Du hast vorhin das Thema Social Listening erwähnt und jetzt das Feedback, was die Kampagne angeht. Was lernt man denn A von Social Listening, B sozusagen aus einer Kampagne über das Snackverhalten in Deutschland? Also du hast gesagt, der Markt ist super kompetitiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du gerade das Thema vegan erwähnt, also Health und Protein und sowas spielt ja eine Riesenrolle bei den Snacks. Ist es so, dass ihr einfach sagt, okay, ihr habt mit dem Produkt eben so wie es ist jetzt auch den Zeitgeist wieder erwischt?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, man muss aber auch verstehen, wofür so diese Health- und Proteintrends eigentlich stehen. Ich glaube, da steht eben nicht nur viel Selbstoptimierung hinter, sondern das sind ja irgendwo auch alles Antworten halt auf einen sehr flexiblen, sehr schnelllebigen Lebensstil. Und wo halt dann einfach der Bedarf danach ist, sich ausgewogen trotzdem zu ernähren, auch wenn man weniger Zeit hat. Und das hieß dann für uns halt eben auch, naja, dann muss man genau in diesen Momenten, wo Menschen viel unterwegs sind, halt auch kommunizieren und zeigen, okay, auch Mr. Tom kann bei so einem Lebensstil durchaus ein guter Snack sein.
Unterwegs, glaube ich, für die Zielgruppe ist ja total relevant, auch gerade für Außenwerbung, also für eure Kampagne. Und ihr habt mit klassischen CLPs, ihr habt mit digitalen Screens und POS-Platzierungen gearbeitet. Wenn du jetzt mal guckst, die haben ja alle ihre Stärken. Was hat dich am meisten überrascht von der Wirkung her?
Ja, ist schwierig zu sagen, weil das wirklich ein bunter Mix war und ja, die einzelnen Flächen auch wirklich ihre eigenen Stärken hatten. Man muss natürlich sagen, so Großflächen, wie wir sie jetzt in München und Hamburg hatten, die sind einfach toll zu sehen. Das macht dann schon richtig Spaß, auch als Brandmanager mal seine Marke auf so großen Screens zu sehen. Was finde ich aber generell auch gut funktioniert hat, sind die CLPs in den Städten. Eben weil wir damit halt die ganz verschiedenen Motive ausspielen konnten und dann halt auch immer passend zum jeweiligen Kontext ausspielen konnten, was sich halt jetzt bei unserer Kampagne sehr angeboten hat.
Klar. Und wenn du jetzt mal so ein Funnel betrachtest, was man ja als Brandmanager sicherlich oft tut und die Dramaturgie-Kampagne in dem Funnel, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht die Mischung aus Reichweite, Image und Abverkauf, was eure Marke, aber auch was das Produkt angeht?
Ja, also erstmal die Dramaturgie halte ich für sehr wichtig. Ich würde sagen, Awareness und Image sind immer dann die Grundvoraussetzungen irgendwo für Abverkäufe, können dann aber abseits jetzt vom POS alleine halt dann nur mit sehr, sehr hohem Werbedruck, sprich mit sehr hohen Budgets, dann auch wirklich die Abverkäufe stark pushen. So, und andersrum bringen dir dann irgendwie POS-nahe Botschaften auch nur was, wenn du halt vorher schon irgendwo Assoziationen zur Marke hast. So, und dann halt eben beides zu kombinieren auf einem Motiv ist schwierig, aber der Ansatz bei uns war dann halt, naja, wir setzen in verschiedenen Flights halt da drauf, erst pushen wir Awareness und Image und dann senden wir nochmal Abverkaufsbotschaften direkt am POS, damit wir halt alles drei quasi mitnehmen können.
Hast ganz nett gesagt, eben diese Großflächen etwas sind, worauf man auch stolz sein kann, wenn man so big und bold, also auf der großen Bühne mit seinem Plakat und mit seiner Kreation unterwegs ist. Was macht denn euer Motiv auf der Straße wirklich so big and bold aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das Gute an unseren Motiven ist, dass die ja bewusst auch wenige und relativ einfache Botschaften setzen. Und ja, klar, Out-of-Home ist eine tolle Bühne, aber eben auch eine Bühne irgendwo mit einem recht anspruchsvollen Publikum, mit kurzer Spielzeit sozusagen. Und dementsprechend war dann so dieser Dreiklang, für den wir uns entschieden haben, glaube ich, ganz erfolgreich. Ne? Erstens eine gute Headline, die einfach zu verstehen ist. Zweitens das Produkt selber. Da kommen uns die sehr knalligen Farben dann auch zugute von unseren Produkten. Und drittens dann der Markenclaim unten drunter, der dann so die kommunikative Klammer für alles ist, sodass du dann trotzdem recht viel noch kommunizieren kannst, es aber nicht überfordernd wird. Und das gilt für kleinere Formate wie auch für die ganz großen Out-of-Form-Formate.
Euer Unternehmen Hosta ist ja mehr als nur Mr. Tom. Was muss ich denn über euch wissen als mittelständisches Unternehmen?
Ich würde sagen, vor allen Dingen, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, jetzt in dritter Generation. Hosta gibt es dieses Jahr schon seit 76 Jahren. Und ja, unsere Markenprodukte, die wir heute noch führen, bezeichnet man immer gerne als Klassiker. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil es alleine darauf zu reduzieren ist, auch zu wenig. Aber ja, ich denke, jeder kennt unsere Marken. Neben Mr. Tom ist das vor allen Dingen Nippon, also Puffreis-Häppchen. Und dann haben wir noch die Kokoschokolade Romi. Und was man noch sagen kann, wir produzieren alles hier in Deutschland. Wir wissen, wo unsere Wurzeln sind. Wissen auch, dass wir am Ende auch nur ein Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden sind und halt eben als relativ kleiner Player schon auch mutig genug sind, mit der großen Konzernkonkurrenz halt im Wettkampf zu stehen.
Ja, und ihr habt auch Innovation im Portfolio. Die neue Sollte Salted Caramel. Was für eine Rolle spielt das in eurer Strategie? Ist es ein Testballon oder sagt ihr, nee, solche neuen Produkte, solche Innovationen sind auch zentrale Wachstumstreiber?
Definitiv sind das zentrale Wachstumstreiber. Also das Thema Sortenvariation ist ein ganz wichtiges Thema, gerade im Riegelbereich. Und deshalb haben wir dann letztes Jahr auch gesagt, wir brauchen auch einfach, um mehr Regalsichtbarkeit zu haben, eine zweite Sorte. Die haben wir jetzt mit Salted Caramel und die soll auch dauerhaft bleiben. Das ist aber für uns erstmal nur der Anfang und nicht nur ein Testballon, sondern halt eben der Anfang. Wir führen jetzt im Oktober eine dritte Sorte, eine limitierte Sorte mit Zimt und Mandeln und wir wollen darüber hinaus gerade in den nächsten Jahren auch noch einiges nachschieben und dann uns auch mal außerhalb des Riegelsegments probieren.
Ihr macht neben der klassischen Außenwerbung auch andere Auftritte im öffentlichen Raum. Ihr seid auf Festivals, macht Sportevents, Stadtfeste. Das ist ja so ein bisschen so eine Love-Brand-Arbeit, ne? Plant ihr, Mr. Tom künftig stärker erlebbar zu machen über Community-Formate, über oder andere Dinge, die die Marke anfassbar machen?
Auf jeden Fall. Und wir haben auch das jetzt zum ersten Mal dieses Jahr gemacht, dass wir wirklich dann auf ganz verschiedenen Events unterwegs waren, haben da sehr viel positive Resonanz bekommen. War total schön zu sehen, dann auch, wenn Leute das erste Mal wieder einen Mr. Tom probieren, seit langem oder überhaupt. Und da hat man schon richtig gemerkt, das passt total zu der Marke. Und ja, darum soll es auch in Zukunft gehen, eben, dass wir die Marke auch mit Probierkontakten da in Szene setzen, wo es halt Sinn macht. Und da bieten sich Festivals unter anderem sehr gut an.
Eure Out-of-Home-Kampagne war sehr erfolgreich. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass die Awareness, ich habe schon gesagt, um 140% gestiegen ist. Wie ist denn das? Wie geht es denn jetzt weiter? Bleibt Out-of-Home das Rückgrat eurer Kampagnen? Oder guckt ihr auch mal andere Kanäle an, wie TikTok oder wie Gaming-Plattformen oder sowas?
Also erstmal, Social Media ist ganz klar ein dauerhafter Baustein von unserem Marketing-Mix. Das werden wir zukünftig organisch wie auch in Kampagnen immer wieder mit einbinden. Du hast jetzt Gaming noch genannt. Da muss ich sagen, ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Da habe ich immer das Gefühl, das ist auch schon längst keine Nische mehr. Da sind auch schon ganz, ganz viele Marken drin. Da würde ich jetzt gerade sagen, sehen wir uns eher weniger, wenn es jetzt ums Thema Out of Home geht. Da wiederum kann ich ganz klar sagen, auch dann für zukünftige Kampagnen ist das oder wird das ein wichtiger Baustein sein, eben weil auch mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Süßware klar auch die Abverkaufsförderung ganz zentral ist, ne? Awareness, Image ist immer gut, aber gerade wo wir in der Phase von der Kakaopreiskrise sind, steigende Preise und so weiter, ist natürlich dann auch der Impuls am POS ganz, ganz wichtig für uns.
Du hast gerade eben schon gesagt, und das soll auch die letzte Frage sein, ihr seid in einem sehr stark umkämpften Markt, wo es immer so Ups und Downs gibt. Wenn du mal so anguckst, wie sich die Kommunikation entwickelt hat und wahrscheinlich künftig entwickelt wird im Bereich FMCG, welche Trends siehst du für die nächsten 3 Jahre und wo wird Mr. Tom dabei stehen?
Ich meine, gut, da fallen mir natürlich auch die ganz großen Buzzword-Themen dann natürlich ein, die alle bewegen in der Kommunikation. Klar, Social Media, Social Commerce, KI auf der einen Seite, wenn es dann so um Produkte und Marken geht, Authentizität, Funktionalität, Nachhaltigkeit dann auf der anderen Seite. Und das sind auch alles Themen, wo wir sagen, das berücksichtigen wir natürlich für die Entwicklung von unserer Marke und auch kommunikationsseitig. Was ich aber persönlich glaube, ist, dass bei all dieser Beschallung, digital, out of home und so weiter, auch immer so ein gewisser Bedarf aus Verbrauchersicht besteht für so ein bisschen, ja, Eskapismus vielleicht auch, ne? So, und ich glaube, gerade in der Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass so klassische out of home Formate, sei es vielleicht eine Litfaßsäule auch mal gewisser Nutznießer sein können, weil ja, immer nur das Gewohnte auf dem Handy wird dann auch schnell verdrängt, wird schnell vergessen. Solche Formate können dann vielleicht echt auch profitieren. Und ich glaube, gerade bei solchen Formaten kommen dann wieder Marken, oder haben Marken eine Relevanz, die halt ja auch eine lange Markengeschichte haben, gewisse Retro-Motive mit sich bringen. Wenn ich da mal zum Abschluss ein so ein Beispiel nennen darf, auch aus dem Wettbewerb oder aus dem erweiterten Wettbewerbsumfeld. Gab jetzt letztens eine Kampagne von Vitamalz, auch viel out of home. Die hatten diesen Claim, war mal in, war nie out. Und das zum Beispiel, finde ich, hat hervorragend zu ganz klassischen out of home Plakaten gepasst, wo dann einfach auch die Botschaft, das Motiv und eben der Werbeträger perfekt zusammengepasst haben. Und ich glaube, genau solche Sweet Spots zu finden, das ist ganz wichtig und ja, wollen wir dann in Zukunft auch nutzen.
Sehr schön. Wir freuen uns auf eure nächste Kampagne, sind total gespannt. Vielen Dank, Felix.
Danke dir.
Es war Felix Gößling, Brand Manager von Mr. Tom im Out of Home Podcast.